Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zunächst möchte ich Ihnen den neuen Roman von Hans-Joachim Schädlich vorstellen. Der 1935 in Thüringen geborene Hans-Joachim Schädlich war lange Zeit ein fast unsichtbarer, weil regimekritischer Schriftsteller. Seinen Lebensunterhalt verdiente der promovierte Sprachwissenschaftler als Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften der DDR. Das war möglich bis zur Ausbürgerung Wolf Biermanns. Als Schädlich diese dann kritisierte, nahmen die Repressalien zu. 1977 reiste auch Schädlich in die Bundesrepublik aus. Nach einem Band mit Erzählungen erschien dann in der Bundesrepublik 1986 sein erster Roman Tallhofer. Tallhofer, das ist die Geschichte eines preußisch-deutschen Geheimpolizisten, der über ein Jahrhundert lang wechselnden Staatsregimen dient. 1992 folgte der schmale Band Die Sache mit B. Darin berichtet Schädlich von der bestürzenden Stasi-Bespitzelung durch seinen eigenen Bruder. Auch sein neuer Roman Die Villa schöpft aus der Geschichte und ist inspiriert von der eigenen Biografie. Für den Büchermarkt hat Paul Stob den Roman gelesen.
Ort der Handlung und stumme Zeugin eines deutschen Familienlebens. Diese beiden Rollen spielt die titelgebende Villa in Hans-Joachim Schädlichs neuem Roman. Akribisch stellt der Autor auf den ersten Seiten die Gründerzeitvilla in seinem Geburtsort Reichenbach im thüringischen Vogtland vor. Kein Detail fehlt in dieser Beschreibung im Stil eines Maklerexposés.
Die Tür in der Treppenhalle. Ein erster großer Raum. Der Platz der Garderobe. Ein Bleiglasfenster. Die raumbreite, dreistufige Treppe in die Haupthalle. Hochparterre.
Der Roman kommt auf diesen ersten Seiten ohne Verb und Nebensatz aus. Auch die weiteren, kurz gehaltenen Kapitel, alle höchstens 5 Seiten lang, sind in einem radikal reduzierten Stil verfasst. Die Kapitel geben protokollhaft einzelne Familien- und Nachbarschaftsszenen wieder. Schädlich erzählt in Episoden von der Familie Kramer zwischen Anfang der 1930er Jahre und 1950. Elisabeth und Hans die Eltern, Kurt, Georg, Paul und Thea die Kinder. Im Wollhandel ist der Vater einigermaßen erfolgreich und kann sich 1940 den Kauf der Villa leisten. Politik spielt keine große Rolle, aber aktives Mitglied der NSDAP ist der Vater schon früh. Sein Sohn Kurt geht ohne Begeisterung in eine nationalsozialistische Napola-Kaderschmiede. Weltgeschichte, wie sie von Berlin aus gestaltet wird, nehmen die Kramers fast teilnahmslos zur Kenntnis.
Am 10. Mai 1940, abends bei einem Glas Wein, sagte Hans Kramer zu seiner Frau: Die Wehrmacht ist in Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich einmarschiert. Elisabeth Kramer: Vor einem Monat Dänemark und Norwegen, jetzt Holland, Belgien, Frankreich. Müssen wir da nicht Angst haben? Hans Kramer: Ich glaube nicht, dass wir Angst haben müssen.
Auch als die Nazi-Politik den kleinen Ort unmittelbar erreicht, ist niemand erschüttert. Da verschwindet im Herbst 1938 der Lehrer Roth. Und aus Parteikreisen hört Hans Kramer, dass 2 jüdische Reichenbacher nach dem Verkauf ihrer Unternehmen Suizid begangen haben. Elisabeths eigener Bruder Fritz, der an Schizophrenie leidet, wird Opfer der Nazimorde an Behinderten. Nur Fritz' Mutter weint. Elisabeth bleibt stumm. Trotz des distanzierten Tons und des Episodencharakters mit den dazugehörenden Lücken in der Chronologie gelingt es Schädlich, auf beklemmende Weise die Atmosphäre in der Villa darzustellen. Das Beschweigen, das Wegsehen und die Gefühlsarmut. Im Sommer 1943 stirbt Hans Kramer. Schon schwer von Krankheit gezeichnet, verliert er für einen Moment seine Sprachlosigkeit und gesteht seiner Frau:
Ich fürchte mich. Der Krieg überall in Europa, die Behandlung der Juden, die KZs, Stalingrad, die vielen Toten, das sind Verbrechen. Ich habe meine besten Jahre Verbrechern geopfert. Elisabeth Kramer sagte: Du darfst dich nicht aufregen, es ist zu spät.
Das ist das höchste Maß an erkennbarer Realitäts- und Rechtswahrnehmung. Es muss eine Rechnung für die Menschheitsverbrechen geben. Aber die Rechnung fällt dann glimpflich aus. Noch im Krieg muss die Villa verkauft werden und im Nachkriegswinter wird gehungert. Die Familie fügt sich geschmeidig ein in die Besatzungssituation, erst unter den Amerikanern, nach der neuen Zoneneinteilung unter der Sowjetverwaltung. Elisabeth findet einen neuen Mann. Als alte Frau kann sie sich nach der deutschen Wiedervereinigung die Villa noch einmal ansehen. Schädlis konsequent durchgehaltener, dokumentarisch knapper Stil mag zunächst irritieren, erweist sich aber als kunstvolle Art, einen wesentlichen Aspekt Deutschlands in der NS-Zeit eindringlich zu beschreiben. Das Banale eines Alltags unter einem monströsen Regime. Es ist ein Roman des 21. Jahrhunderts, der vom Leser erwarten kann, die detaillierten Darstellungen der Nazi-Zeit aus dem 20. Jahrhundert zu kennen. Von den historischen Analysen über die Biografien bis zu Walter Kempowskis Großcollage Echolot, die man mit ihrem Totalitätsanspruch als Antipoden zu dieser skizzenartig knappen Geschichte sehen kann. Einen einzigen ironischen Moment bietet im Epilog die jüngste Geschichte. Die Villa wird 2007 abgerissen, um Platz zu machen für eine neue Fabrikhalle. Spezialisiert ist die expandierende Firma auf die Herstellung von Geräten zur Aktenvernichtung.
Das sagt Paul Stob zu Hans-Joachim Schädlich, Die Villa. Erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg, 192 Seiten, kosten 20 €.